auf Tauchgang, der CNV-Podcast aus Cuxhaven.
Moin und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge auf Tauchgang. Ich bin Laura Buhlmann-Drame und zum Jahresausklang habe ich mich mit der Frage beschäftigt, was eigentlich Glück bedeutet und wie wir das nächste unwägbare Jahr möglichst positiv angehen können. Dafür habe ich mit einem gesprochen, der es wissen muss, denn sein Beruf ist das Glückssymbol schlechthin. Schornsteinfeger Patrick Wilhelm aus Lüdingwort. Er bringt das Glück täglich in die Häuser der Menschen. Und Kerstin Humberg bringt das Glück in die Wirtschaft. Die gelernte Journalistin und Unternehmensberaterin hat in Berlin das Startup Unel gegründet, das Glück an den Mann bringen soll. Und sie coacht Unternehmen und ihre Mitarbeiter im Alltag. Kerstin Humberg gibt uns praktische Tipps, wie wir in unseren Alltag mehr Glück einbringen können. Viel Spaß bei unserem neuen Tauchgang. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge auf Tauchgang fürs neue Jahr, die letzte im Jahr 2020. Und mir gegenüber sitzt Patrick Wilhelm, Schornsteinfeger aus Lüdingwort. Er hat jetzt den Kehrbezirk Altenbruch, Groden und Teile des Hafens übernommen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Und vielleicht erzählen Sie einmal, warum der Schornsteinfeger eigentlich als Glückssymbol gilt.
Ja, hallo, schönen guten Tag. Das ist eine ganz, ganz lange Tradition im Grunde genommen. Als man seine Häuser noch nicht mit Strom versorgen konnte, sondern größtenteils halt mit dem Feuer, sprich mit Kaminen, Kachelöfen, offenen Kaminen und irgendwie Rauchgase abtransportieren musste. Und da zu der Zeit natürlich früher noch ganz, ganz viele Häuser deswegen abgebrannt sind. Also Ruß war immer der Aufhänger, Rußbrände, Schornsteinbrände und am Ende des Tages natürlich ganze Hausbrände und ganze Städte oder Stadtteile sind deswegen abgebrannt. Da gab es mal schlaue Personen, die sich überlegt haben, diesen Ruß müsste man mal entfernen und Kamine dementsprechend, also die damaligen Schornsteine, kommt man ja noch nicht als Schornsteine bezeichnen, die sollten ja sogar mal aus Holz gebaut worden sein, bis man dann erkannt hat, dass der Stein also nicht brennbar ist. Und auf jeden Fall haben dann eifrige frühere Kollegen, so könnte man sagen, halt von Haus zu Haus die Schornsteine sauber gemacht und gekehrt und dadurch sind die Häuser weniger abgebrannt. Und daher aus der Tradition, ein Glück brennt mein Haus nicht mehr ab, kam dann irgendwann auch, zum Glück gibt es den Schornsteinfeger. Und das ist eigentlich so die Tradition und bis heute eigentlich noch ganz gut bewährt. Wir kommen in die Häuser, kehren Schornsteine, es gibt kaum noch Schornsteinbrände, Häuser brennen nicht mehr ab und die Menschen können dementsprechend ganz genügsam in ihren Häusern weiterleben.
Freuen sich die Leute denn heute immer noch, wenn der Schornsteinfeger vor der Tür steht? Also wird ihnen noch mit diesem Glücks, wird das noch verbunden?
Oft, sehr oft eigentlich. Leichtes Lächeln oder eigentlich immer fröhliche Art und Weise der Menschen einem gegenüber sind schon da. Vor allem, wenn man in Berufskluft vor denen steht, vielleicht auch schon ein bisschen Ruß vom Nachbarhaus im Gesicht hat, dann hat man schon immer noch dieses kleine Glücksgefühl als Hauseigentümer, wenn der Schornsteinfeger jetzt ins Haus hineingeht und später wieder herausgeht, hat man schon ein beruhigendes Gefühl und das könnte man auch als Glücksgefühl dann bezeichnen, ja.
Ist das für Sie auch ein Glücksgefühl, wenn Sie wissen, jetzt habe ich bei dem Haus sozusagen dafür gesorgt, dass es sicherer ist?
Auf jeden Fall. Deswegen machen wir das ja liebend gerne, aber das Gefühl ist doch eher, hoffentlich habe ich alles richtig gemacht bis zum nächsten Mal und es passiert tatsächlich nichts. Gut, dafür haben wir natürlich gut gelernt und machen unsere Arbeit ja auch sauber. Und natürlich, das Glücksgefühl ist auch an unserer Seite und vor allem, weil uns die Menschen auch meistens sehr positiv entgegenstehen.
Warum sind Sie denn Schornsteinfeger geworden?
Naja, das ist eine ganz einfache Sache eigentlich. Als Jugendlicher während der Realschule wusste man noch nicht so richtig, was macht man eigentlich, Handwerk könnte was für einen sein. Dann haben wir zu der Zeit einen neuen Bezirksschornsteinfegermeister bekommen bei uns in Lüdingwort. Heute ist er mein Schwiegervater, früher wussten wir das noch nicht. Dementsprechend habe ich die Familie damals kennengelernt und darüber auch den Beruf kennengelernt. Und über Praktika ist man dann irgendwann auch zur Lehrstelle gekommen.
Da hat ja quasi der Beruf schon Glück gebracht, bevor Sie ihn überhaupt ergriffen haben.
Naja, im Grunde genommen, am Ende des Tages habe ich das Glück eigentlich auch nicht nur gepachtet, sondern auch noch geheiratet. Und da ist man unbewusst eigentlich so ein bisschen mit reingekommen. In meiner Familie selber gab es keinen Schornsteinfeger. Und man hat sich da halt kennengelernt und ja, hat jetzt den Beruf absolut lieben gelernt.
Sie haben im Vorgespräch erzählt, Ihre Frau ist auch Schornsteinfegerin.
Richtig.
Ihr Schwiegervater, Ihre Frau, Sie selbst, sind Sie quasi vom Glück verfolgt, hätte ich jetzt fast gesagt.
Naja, sicherlich haben wir auch im Leben schon Dinge hinter uns, die nicht ganz so glücklich waren. Aber ja, man könnte das behaupten und man könnte das denken. Aber vielmehr könnte man sagen, wir sind eher diejenigen, also wenn wir das mal zusammenzählen, wie viele Schornsteine und wie viele Haushalte wir schon betreut haben in unserer Zeit und auch noch betreuen werden in den nächsten Jahren, sind wir dann eher die Glücksgeber anstatt die eigenen Glücksnehmer.
Ja, vielleicht können wir da mal ein bisschen drauf eingehen. Also der Beruf hat sich ja wahrscheinlich schon gewandelt. Ne? Unsere Heizung ist ein technisches Wunderwerk, wenn ich da immer vorstehe.
Jo.
Vielleicht erzählen Sie mal das Klassische, wir klettern in den Schornstein und kehren ihn aus. Das ist ja wahrscheinlich nicht mehr das Einzige, was Sie machen.
Nein, schon längst nicht mehr. Das kam irgendwann in den 80er Jahren dazu. Ich meine, es waren die 80er Jahre, dass ja immer mehr zentralisiert wurde und Ölheizungen, dann auch schon teilweise Gasheizungen verbaut wurden. Und da hat sich natürlich, bot sich das an, dass das Handwerk, also mein Handwerk, dort mit reinrutscht und eventuell Heizung auch noch auf. Und da wieder weg vom Glück, also naja, Glücksbringer auch, aber eher auf Umweltschutz sich konzentriert. Also das Handwerk immer noch Glücksbringer-Symbol ist, aber doch eher in den Umweltschutzbereich mit hineingeht. Das heißt Abgasverlustmessungen, schauen, ob die Abgase auch da wieder Abgase abziehen, also von Öl- und Gasheizung genau das Gleiche. Und bis hin zu heute ganz modernen Hybridheizungen und so weiter, die wir mit betreuen, sind wir heute ja nicht nur noch Schornsteinfeger, also das ist natürlich unser Grundberuf, aber fegen nicht den ganzen Tag nur Schornsteine, sondern überprüfen halt Heizungsanlagen, sorgen für Energieeinsparungen, sind auch größtenteils alle irgendwie Energieberater und wir planen sogar schon neue Häuser auf energetischer Sicht, also und begleiten diese und sorgen auch da natürlich dann für dann Energieeinsparungen. Also wir haben mehrere Sparten als nur noch den Glücksbringer.
Also wenn jemand heute den Beruf lernt, muss er dann noch lernen, wie er in den Schornstein klettert?
Eigentlich nicht mehr. Also es gibt natürlich immer noch, also gerade hier so auf dem alten Land, hier bei uns in Cuxhaven auch, aber wenn man mal in den Stader-Bereich guckt oder so, im alten Landbereich, die Reetdachhäuser und so, die älteren, die haben alle noch besteigbare Schornsteine. Und, aber es gibt Kehrmittel, Kehreinlagen und Kehrbesen dafür, um diese sauber zu machen. Aber auch mir ist es schon mal passiert, dass ich in einen Schornstein klettern musste, wenn nämlich mein Besen mir mal, warum auch immer, mal mitten im Schornstein abgegangen ist. Und der musste ja wieder raus. Also half es nichts, dort reinzuklettern und das Steigen auszuüben, wie man das früher so genannt.
Aber ist da eine Leiter drin oder also wie funktioniert das? Wie steigt man denn in den Schornstein?
Na, man klemmt sich quasi fest und drückt sich mit den Beinen hoch, klemmt sich wieder mit den Armen fest und drückt sich wieder mit den Beinen hoch. Das war schon ein bisschen anstrengend, glaube ich, früher. Ich selbst musste es natürlich so nicht ausführen, aber wenn ich an meinen alten ersten Chef denke, damals in Nordholz, der hat davon noch erzählt, der hat, die haben wirklich, die sind mit dem Fahrrad von Haus zu Haus, von Dorf zu Dorf und haben sogar bei dem einen oder anderen Bauern dann im Heu übernachtet und waren tagelang in Schwarz und mussten davon bestimmt, so sagte er, so 25 bis 30 Schornsteine hoch und wieder runter. Und das nicht nur einmal, also einmal hoch, einmal runter, aber ja noch nicht sauber. Und das war schon anstrengend früher. Und
ja, Wahnsinn. Ja. Wie hoch ist denn so ein Schornstein? Also
naja, so hoch wie das Haus. Wenn ich ein altes Bauernhaus habe, so hat er gerne, gut und gerne mal 10 Meter Höhe, dann hat der Schornstein auch 12 oder 10 Meter.
Und dann klettert man unten im Kamin rein und fegt die Wände sauber und kommt oben wieder raus.
Genau, oder? Und hat sich oben meistens einmal gedreht, weil man hat ja noch einen sogenannten Stielbesen mit dabei gehabt, wo man mit einem, ich glaube, das heißt Dreiecksschlag, die Schornsteinwangen mit geputzt hat und beim Runtergehen hat man sich gedreht, sodass man die anderen zwei Wangen erwischt hat und wenn das ausgereicht hat, ist man einmal hoch und einmal wieder runter. Ja.
Wahnsinn, ja, das kann man sich echt nicht mehr vorstellen.
Heute nicht mehr, nein.
Ja.
Wir sind auch viel sauberer, als wir früher waren. Ich sitze Ihnen ja auch nicht mehr schwarz gegenüber, nur schwarze Klammern.
Ja, das ist ein Klischee wahrscheinlich mittlerweile, ne? Dass der Schornsteinfeger immer Ruß auf den Wangen hat. Oder?
Genau, also immer nicht, aber wenn es so an die Kehrtour geht und gerade so im dörflichen Bereich heizen viele Leute immer noch mit Holz, da sind Schornsteine öfters im Jahr sauber zu machen und da ist auch richtig was drin. Also das schwarze Glück müssen wir da schon immer noch rausholen.
Mhm. Das heißt, das ist der Ruß, der sozusagen zur Brennlast wird, ne, wenn man den da nicht raus...
Genau, das sind unverbrannte Kohlenwasserstoffe, die aber entzündlich sind. Natürlich nicht einfach mit dem Feuerzeug, sondern es muss schon richtig Temperatur rein. Aber wenn sich dann mal Ruß entzündet, wird es halt so gefährlich, weil der sich dann ausbläht, weil der sehr, sehr hohe Temperatur dann hat. Also da kann in so einem Schornstein gut und gerne mal 1200 Grad dann sein. Und wenn ich da natürlich dann nicht aufpasse, kann es selbst dann im schlimmsten Fall zu einem Riss des Schornsteines kommen während des Brandes. Und das ist dann natürlich das super Gefährliche dann fürs Haus, weil dann der Brand aus diesem Schornstein herauskäme. Damit das jetzt gar nicht passiert, machen wir sie schön sauber. Wenn es dann doch mal passieren sollte, haben wir ja vorher darauf geachtet, dass der Schornstein vernünftig Abstände zu brennbaren Bauteilen hat.
Jetzt überlege ich gerade, es haben ja auch viele Menschen so neuere, also die lassen sich nachträglich so Kaminöfen einbauen, die dann mit irgendwelchen kleinen Rohren aus dem Haus rausgucken, müssen die theoretisch auch gefickt werden dann?
Natürlich, auch die könnten ja brennen und die sitzen ja irgendwie an der Fassade, außen Edelstahl-Schornsteine. Sind ja eine gute Alternative für die Häuser, die noch keinen Schornstein im Haus haben oder wo einfach der Schornstein in einer falschen Position sitzt. Und ich selbst habe auch einen Außenedelstahl-Schornstein bei mir. Und klar, wenn der brennen würde, der würde vor sich hinschmelzen und meine halbe Fassade würde brennen. Geht ja auch noch einmal durchs Dach. Also auch da muss der natürlich gefegt werden, na klar. Also Brand ist, ich glaube, das geht jedem so. Aber vor Brand haben wir immer noch am meisten Angst. Also vor allem unser Haus oder unsere vier Wände ist unser bestes Hab und Gut. Das Auto könnte ruhig mal abbrennen, in Anführungsstrichen, das kann ich mir neu kaufen. Aber so ein Haus mit allen Erinnerungen, und das möchte keiner. Und das wünsche ich auch niemandem. Also deswegen sind wir natürlich immer drauf und dran. Zum Beispiel prüfen wir auch ganz gern die Rauchwarnmelder. Und damit es im Fall der Fälle einfach frühzeitig erkannt wird und keine ganzen Häuser abbrennen. Auch ich bin Feuerwehrmann neben dem Beruf und habe selber schon erlebt, wie noch komplette Häuser niederbrennen. Und das ist schon traurig und das wünsche ich niemandem.
Das ist ja dann eigentlich ganz spannend, wenn Sie Feuerwehrmann auf der einen Seite sind und schon, dann haben Sie Glück und Pech sozusagen vereint im Alltag.
Ja, aber das passt einfach auch zusammen, weil man natürlich auch immer mit Feuer und Abgasen zu tun hat, vor allem mit Feuer zu tun hat. Als Feuerwehrmann auch vorbeugend im Brandschutzbereich dann auch tätig ist. Ist aber nur so ein bisschen hobbymäßig, also nichts Wildes, dass man da der ganz große Feuerwehrmann ist.
Sind Sie bei der Freiwilligen Feuerwehr?
Genau.
Okay. Ja, aber die ist ja auch wichtig, finde ich. Also wenn wir unsere Polizeiberichte immer lesen, wie viele Freiwillige, also in jedem Einsatz ist die Freiwillige Feuerwehr dabei, nicht nur die Berufsfeuerwehr.
Ja, das, ja. Also ohne die würden wir hier in Deutschland nicht klarkommen, definitiv nicht.
Sie haben vorhin gesagt im Eingangsgespräch, dass auch immer noch sozusagen der Schornsteinfeger als Glücksbringer, dass Sie versuchen, das so ein bisschen aufrecht zu erhalten, ne?
Ja.
Als Berufsverband. Warum?
Naja, weil wir genießen ganz andere Vorzüge wie andere Handwerksberufe. Ich habe es immer wieder erlebt, wenn ich irgendwo auch mal neu hinkam, und ich habe auch als Mitarbeiter in einigen Care-Bezirken gearbeitet. Da war ich der ganz Neue und da wurde ich an der Straße angehalten. Ich habe die Tür mal für dich aufgelassen. Du weißt ja wohin. Dann konnte ich kaum ausreden, dann waren die schon wieder weg. Dann bin ich einfach selber in die Häuser rein, habe die Schornsteine gekehrt, bin wieder raus. Also es gibt ja auch Statistiken. Also wir gehören schon zu den Berufen mit Polizist und dem Feuerwehrmann und so weiter, die schon sehr vertrauenswürdig sind. Und das hat man sich auch erstmal erarbeitet über Jahrzehnte, Jahrhunderte. Und weil man halt ja, der Glücksbringer tut einem schon nichts, sondern der will halt auch nur das Beste für mein Haus und nichts Schlechtes.
Ja, Wahnsinn. Ja, aber das stimmt. Ich habe auch überhaupt nicht in Zweifel gezogen, als der Schornsteinfeger ungern gemeldet bei mir vor der Tür stand, dass das der Richtige ist. Also so, weil der hatte halt seinen Hut und der hatte sogar noch so ein Kehrteil in der Hand und so und dann...
Ein Kehrbesen
oder und dann,
die Kehrleine auf der Schulter. Genau, also Traditionskluft gehört auch mit uns, bei uns dazu. Der Zylinder als Symbol, der kam ja von früher her. Nicht jede Gesellschaft durfte einen Zylinder tragen, das war ja ganz früher so. Aber der Schornsteinfeger gehörte da ganz, ganz schnell mit dazu, weil er nun mal dafür gesorgt hat, dass die Häuser nicht abgebrannt sind. Und den Zylinder, der ist heute noch immer als Symbol und als Glückssymbol auch für uns dabei. Vor uns steht ein Glücksklee und da ist der Zylinder natürlich nicht wegzudenken.
Ach so, das war quasi früher eine Auszeichnung. Wer den Zylinder tragen durfte, der hat
hat der Gesellschaft was Gutes getan? Oder?
Ja, oder war in der Gesellschaft hoch angesehen. Ich denke, okay. Also große Kaufleute oder so. Oder, ich habe damals ja natürlich nicht gelebt, aber ich sag mal, das niedrige Fußvolk in der früheren Zeit konnte sich wahrscheinlich auch nicht mal einen Zylinder leisten oder hat ihn dementsprechend durfte ihn nicht tragen. Ich weiß nicht genau, aber der Schornsteinfeger gehörte ganz schnell mit dazu und durfte auch dann den Zylinder tragen. Wo das genau herkommt, das wurde wohl mal erforscht, aber das habe ich nicht genau.
Okay, nee, gut, aber das wusste ich nicht, das ist ja spannend. Wie ist denn das, wenn man jetzt Silvester an den Blumengeschäften vorbeiläuft oder im Supermarkt und man sieht Klee und Schornsteinfeger überall? Was denkt man da als Schornsteinfeger?
Ach, das ist irgendwie, macht einen das auch ein bisschen stolz, dazu zu gehören. Also man weiß ja, man führt diesen Beruf aus und wenn manche an Glück denken, denken sie sogar an mich, also in Persona, weil sie mich nur als Schornsteinfeger kennen oder meinen Mitarbeiter oder meine Frau oder meinen Schwiegervater. Das erfüllt einen mit Stolz und so wie wir auch die vier blättrigen Kleeblätter sehen, die halt ganz, ganz selten sind, oder mittlerweile werden sie natürlich gezüchtet, aber soll ja auch das Glückssymbol sein oder das kleine Schweinchen, das kleine Glücksschweinchen oder solche Dinge, gehört der Schornsteinfeger genauso zum Glückssymbol damit dazu.
Was ist denn für Sie persönlich Glück?
Habe ich mir natürlich vorher auch schon Gedanken darüber gemacht. Ist es Glück, 5 Euro auf dem Gehweg zu finden? Eigentlich nicht, weil irgendjemand hat 5 Euro mal verloren. Das ist für den ja Pech. Also kann das Glück nicht greifbar oder materiell sein. Es ist auch nicht Glück, im Lotto zu gewinnen. Der eine hat mal den Zufall getroffen, aber dafür haben Abermillionen halt nicht im Lotto gewonnen. Das ist auch nicht Glück. Glück, finde ich, ist natürlich das entscheidende Tor von Mario Götze und wir werden Weltmeister. Das ist Glück. Nein, das ist auch Zufall, aber in meinen Augen auch Glück und für viele Menschen in Deutschland damals auch Glück gewesen. Aber für mich persönlich ist Glück natürlich klassisch Gesundheit, Familie, Zeit. Zeit ist Glück. Zufriedenheit, wenn man halt glücklich in seinem Leben ist, mit dem, was man gemacht hat. Wobei, wenn man halt auch unglücklich ist, kann man dran arbeiten, weil auch das Glück ist mit dem Tüchtigen, sagt man ja auch. Und also es ist schon schwierig zu definieren, was für ein Glück ist. Und es sind manchmal auch die kleinen Dinge.
Ja, in diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen guten Rutsch und viel Glück im neuen Jahr. Vielen Dank.
Danke.
So, wir haben gerade mit dem Schornsteinfeger gesprochen, der bringt das Glück in die Häuser und jetzt bin ich am Telefon mit Kerstin Humberg verbunden. Willkommen, Frau Humberg, schön, dass wir das spontan so einrichten konnten. Vielleicht stellen Sie sich einmal noch mal kurz vor, was machen Sie und was genau haben Sie mit dem Glück zu tun?
Ja, herzlichen Dank. Ich bin die Gründerin von Junel, einem Startup in Berlin, das die Themen der positiven Psychologie, also Wissenschaft vom Glück, in die deutschen Unternehmen trägt. Von der Ausbildung her bin ich Journalistin, habe lange bei McKinsey in der Unternehmensberatung gearbeitet und seit 6 Jahren mit Junel kümmere ich mich hauptsächlich um Führungskräftetrainings, Workshops, aber auch um die Frage, was uns ganz individuell gerade in diesen schwierigen Zeiten glücklich macht.
Und was finden Sie so für Antworten? Also das ist ja das, was gerade viele Leute bewegt. Wie können wir in diesen Zeiten ein glückliches Leben führen? Was haben Sie so bisher da mitbekommen von den Leuten, mit denen Sie gesprochen haben?
Ja, das ist natürlich in den Workshops und Trainings, die ich durchführe, immer wieder eine Frage. Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie an Glück denken? Und die Antworten sind extrem vielfältig. Also die meisten beschreiben es als Hochgefühl oder als Moment, in dem sich einfach alles richtig anfühlt. Allerdings sind andere Assoziationen, beispielsweise meine Kinder, der Zieleinlauf beim Marathon, das Eis in der Sonne oder Erfolg im Job. Die Antworten sind extrem vielfältig, was auch durchaus nachvollziehbar ist, denn Glück aus psychologischer Sicht ist ein Gefühl, subjektives Wohlbefinden, also das ganz persönliche Gefühl, es geht mir gerade gut. Und das kann ganz unterschiedliche Ursachen haben.
Und ist das ein bisschen abhanden gekommen durch die Pandemie oder gibt es auch Leute, die sagen, nein, mir persönlich geht es trotzdem gut? Also
die Menschen reagieren extrem unterschiedlich auf die Pandemie und das erlebe ich auch bei meiner Arbeit, sowohl mit Mitarbeitern in Unternehmen als auch ja, mit Freunden und auch ganz individuell. Mich lässt natürlich Corona auch nicht kalt. Und dass wir Menschen aufgrund von Corona, aufgrund von Existenzängsten, vielleicht auch Krankheit in der Familie, im Bekanntenkreis oder sogar Tod, vielfach Belastung, Homeoffice mit Kindern, dass wir uns häufig im Moment überfordert fühlen, ist ganz normal. Und das, was wir alle erleben, ist Stress. Unser Gehirn erlebt in akuten Gefahrensituationen. Und wie genau wir darauf reagieren, hängt beispielsweise davon ab, wie unerwartet die Situation kommt. Die kommt für uns alle natürlich unerwartet. Wie gefährlich wir sie einschätzen. Und da haben natürlich, mein Vater gehört auch zur Risikogruppe, der hat viel, viel mehr Angst als ich beispielsweise, die Gott sei Dank kerngesund ist. Und der dritte Punkt, der ist vielleicht sogar der wichtigste, wie schätze ich meine eigenen Fähigkeiten im Umgang mit Corona, im Umgang mit dieser Krise ein? Und da gibt es Menschen, die relativ schnell die richtigen Dinge machen. Medienkonsum reduzieren, um sich selbst nicht verrückt zu machen, bewusst in menschliche Beziehungen investieren, also eben nicht Social Distancing, das Wort halte ich eh für falsch. Es geht nicht um Social Distancing, es geht darum, physisch Distanz einzunehmen. Soziale Beziehungen sind gerade in dieser Krisenzeit extrem wichtig und diese zu pflegen, sich Zeit zu nehmen für Freunde, für Eltern, für Kinder, gerade für Menschen, die unsere Hilfe brauchen, das kann durchaus dazu beitragen, dass wir uns besser fühlen.
Okay, das ist interessant, weil bis jetzt ist ja, also was man hört, ist immer, vermeiden Sie Kontakte und so. Und glauben Sie, dass da viele Menschen quasi dann auch gar nicht mehr darüber nachgedacht haben, dass man ja aber zum Beispiel auch telefonisch Kontakt halten kann? Und deswegen so, also wir kriegen hier gerade von den alten Leuten ganz, ganz viel gespiegelt, wir sind so einsam und wir wissen nicht mal wofür noch und so.
Ja, natürlich. Also die Frage stellt sich wirklich für mich, sterben die Leute letztendlich an Corona oder an Einsamkeit? Natürlich ist es extrem wichtig, für sich selbst einzuschätzen, was geht. Und natürlich ist es auch wichtig, sich an Corona-Maßnahmen zu halten, um nicht selber zu einem Superspreader zu werden. Gar keine Frage. Gleichzeitig merke ich aber, durchaus auch in meinem eigenen Freundes- und Bekanntenkreis, wie unterschiedlich Menschen damit umgehen. Und diejenigen, die sagen, okay, beispielsweise auch jetzt an Weihnachten, ich selbst habe auch das erste Mal seit vielen, vielen Jahren nicht mit meiner gefeiert, weil meine Eltern Angst hatten. Und dann gibt es eben andere Möglichkeiten. Dann mache ich es mir eben selbst schön mit Menschen, die mir nahestehen. Ich rufe meine Eltern an. Es gibt dann die Zoom-Konferenz mit der ganzen Familie. Die Päckchen werden hin und her geschickt. Also nochmal, es ist halt wichtig, die physische Distanz, den Abstand zu wahren, um sich selbst und andere vor Corona zu schützen. Aber wenn wir gleichzeitig uns total zurückziehen, egal ob alt oder jung, dann tut uns das psychisch auf gar keinen Fall gut. Denn nichts, das sagt die Glücksforschung ganz klar, nichts beeinflusst unser Wohlbefinden, unser Glück so sehr wie die Qualität unserer Beziehung. Wir sind einfach soziale Wesen als Menschen.
Ist das vielleicht auch die Chance in der Krise, dass die Leute sich wieder ein bisschen mehr besinnen können auf das, was, dass sie merken, boah, auf einmal, wenn ich keine Freunde mehr treffen kann, dann fehlt mir was, also muss ich mich drum kümmern?
Doch, das erlebe ich schon, dass gerade jetzt in dieser Phase, wo vieles unsicher ist, vieles undenkbar, wir wissen nicht genau, was kommt nächstes Jahr, wie lange dauert der Lockdown, was passiert mit der Wirtschaft, viele Menschen sind ja auch ganz konkret mit existenziellen Fragen beschäftigt oder fühlen sich bedroht in ihrer wirtschaftlichen Existenz, dass wir uns in dieser Zeit besonders fragen, was für einen Sinn macht das alles? Wozu bin ich da? Was soll das alles? Ist ja ganz klar. Und diese Auseinandersetzung, die Frage nach dem Sinn, ist auch eine, die für unser Glück und unser Wohlbefinden extrem wichtig ist. Früher oder später stellen wir uns alle die Frage, wozu bin ich da? Und wenn wir jetzt merken, dass wir, jeder Einzelne, einen positiven Unterschied auch für andere machen kann, sei es, indem ich für meine alten Nachbarn einkaufen gehe oder dass ich mir ganz bewusst vornehme, jeden Tag Leute anzurufen, Freunde, die vielleicht Single sind, die einsam sind im Moment, denen vielleicht zu Hause die Decke auf den Kopf fällt, vielleicht auch aufgrund von Überforderungen mit Job und Kindern da zu unterstützen und zu sagen, Mensch, ich übernehme mal das Babysitting oder ich sorge jetzt mal dafür, dass du mit deinem Partner ein freies Wochenende hast, in dem ich mich um eure Kinder kümmere, da zu gucken, wie kann ich selbst mit Zeit und Liebe einen Unterschied für andere machen, das tut auch unserem eigenen Glück am Ende des Tages.
Also wenn ich jetzt die Frage stellen würde, wie kann ich mich für das nächste ungewisse Jahr wappnen, würden Sie sagen, helfen, für andere da sein oder wie, welche Möglichkeiten habe ich?
Da gibt es ganz unterschiedliche Ansatzpunkte. Also wie kann ich mich für das nächste Jahr wappnen? Zuerst mal sich fragen, was brauche ich selbst, um stark zu sein? Ich benutze häufig das Bild von der Sauerstoffmaske im Flieger. Da heißt es ja auch, bevor Sie im Notfall anderen Menschen helfen, setzen Sie zuerst Ihre eigene Sauerstoffmaske auf. Das gilt natürlich auch hier. Ich muss schon auch selber schauen, bei aller Hilfe und Unterstützung für andere, was raubt mir gerade Energie und was gibt mir Energie? Und da fängt es halt an bei guter, regelmäßiger Ernährung, Schlaf. Also auch Schlaf hat fundamentalen Einfluss darauf, wie unsere Emotionen sich entwickeln, ob die Emotionen Achterbahn fahren oder ob wir uns gut fühlen. Also viel schlafen, sich Zeit für sich selbst nehmen, Thema Achtsamkeit, fokussierte Aufmerksamkeit, das Handy einfach mal weglegen und sich nicht verrückt machen zu lassen von den 1000 Meldungen von neuen Fällen, in die Natur gehen, sich bewegen und dann, also Emotionen, ganz wichtiges Stichwort, wenn es ums Thema Glück geht, Dankbarkeit kultivieren. Also sich immer wieder fragen, egal wie schwierig meine aktuelle Lage vielleicht gerade ist, was sind doch die 2, 3 guten Dinge, die mir gerade im Alltag widerfahren? Und das kann der Schopf mit der Nachbarin sein oder der Sonnenstrahl, der mir auch gerade ins Gesicht scheint. Ein guter Kaffee mit dem Partner vielleicht beim Frühstückstisch. Ganz, ganz kleine Dinge, weil, und das finde ich extrem wichtig zu wissen, unser Gehirn neigt biologisch dazu, Gefahren und Risiken absolut überzubewerten. Das gilt auch jetzt für Corona. Diese Gefahr löst einen permanenten Alarm in unserem Gehirn aus. Und damit verlieren wir auch ein bisschen den Blick für die Realität, die gar nicht so düster in vielen Fällen aussieht. Es passieren viele gute Dinge. Wir leben in Deutschland, einem der reichsten Länder der Welt. Und egal wie schwierig vielleicht auch die Lage individuell ist, definitiv besser als das, was die Menschen in Indien und Bangladesch, die als Tagelöhner gerade arbeiten, die stehen wirklich gerade mit dem Rücken zur Wand. Sich das bewusst zu machen, kann durchaus auch dazu führen, dass wir uns besser fühlen und zuversichtlicher mit etwas Dankbarkeit für das, was wir haben, ins neue Jahr gehen.
Das kann ich total nachvollziehen. Ich persönlich schon, ich habe lange auch in Indien gelebt und da studiert und denke auch, wenn ich dann hier manchmal so höre, ja, aber ich kann jetzt nicht mehr reisen, ich fühle mich so eingeschränkt und so, dann neigt man ja schon dazu, manchmal auch zu sagen, boah, das sind aber Luxusprobleme. Das hilft aber demjenigen, der sich ja gerade so fühlt in dem Moment, nicht sich vorzustellen, dass es anderen noch schlechter geht. Ne?
Natürlich nicht. Ich will nur sagen, dass es wirklich wichtig zu wissen, dass unser Gehirn negative Reize stärker wahrnimmt als positive. Mhm. Und dass die bewusste Aufmerksamkeit für die kleinen guten Dinge im Alltag uns hilft, rauszukommen aus den Abwärtsspiralen. Und damit ist gar nicht gemeint, ein rosa-rot färben und dann sich besser zu fühlen, indem man denkt, anderen geht's noch schlechter. Also klar, wenn ich selber gerade Familienvater bin und mir Sorgen mache, dass ich im nächsten Jahr meinen Job verliere und in der kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung mit 2 Kindern und Frau mir die Decke auf den Kopf fällt, dann nützt es mir gar nicht zu denken, dass es den Menschen in Bangladesch noch schlechter geht. Sich aber gleichzeitig doch klar zu machen, dass es vielleicht gerade Kollegen gibt, die einen unterstützen, dass es durchaus Dinge gibt, die ich selber tun kann im Alltag, nämlich schlafen, mich bewegen, bewussten Umgang mit Medien zu nutzen. Also eben den Fokus auf das zu richten, was real ist und durchaus auch Anlass zur Hoffnung gibt, beispielsweise Impfstoff. Ne? Sich im Bewussten nicht immer wieder runterziehen zu lassen, wenn wir einmal schlecht und negativ fühlen und vielleicht gestresst sind. Nehmen wir andere negative Emotionen und Frustrationen viel stärker wahr. Auch die Angst wird immer größer. Angst, auch wenn Angst uns natürlich vor Gefahren und Risiken schont, ist gleichzeitig aber Gift für Veränderung. Wir alle müssen unser Verhalten jetzt in gewisser Weise anpassen. Meines Erachtens, die Frage ist ja auch immer, inwieweit ist Corona auch eine Chance? Meines Erachtens führt uns diese Pandemie auch dazu, dass wir neue Dinge lernen, beispielsweise Technik. Meine Eltern nutzen jetzt Videotelefonie, was sie vorher nie gemacht haben. Ich selber musste mich technisch auch sehr weiterentwickeln, obwohl ich das eigentlich nicht wollte. Viele Menschen bilden sich fort. Viele Menschen werden sich jetzt bewusst, was wirklich zählt in ihrem Leben, Bedeutung für die Gesundheit. Auch diese Chancen bietet ja diese aktuelle schwierige Phase auch durchaus.
Ja, aber also ganz konkret, was kann ich denn machen im Alltag, um glücklicher zu sein? Haben Sie da Tipps?
Mhm. Ja, praktische Tipps für den Alltag. Also was sich sehr bewährt, ist eine der bekanntesten Techniken aus der positiven Psychologie, der Wissenschaft vom gelingenden Leben, sind die drei guten Dinge. Da geht es darum, sich jeden Abend kurz zu fragen, was war heute gut? Das können ganz kleine Dinge sein. Der Kaffee im Sonnenlicht, ein unerwarteter Anruf, vielleicht eine Postkarte von einem alten Bekannten. Diese Dinge sich aufschreiben oder sogar mit den Kindern beim Schlafengehen besprechen und sich zu fragen, welchen Anteil hatte ich daran, dass diese guten Dinge mir passiert sind. Das führt dazu, dass wir zum einen besser schlafen, weil wir positive Gedanken stimulieren und rauskommen aus der Abwärtsspirale des Stresses. Und gleichzeitig unsere Aufmerksamkeit schärfen im Alltag für die kleinen Dinge, die uns tatsächlich passieren, aber aufgrund unseres katastrophisch veranlagten Gehirns häufig nicht wahrnehmen. Die drei guten Dinge. Die zweite Technik, auch aus der Glücksforschung, ist die 2-Minuten-Nachricht. Sich jeden Morgen, insbesondere wenn man gerade in diesen Tagen auch vielleicht doch noch das ein oder andere abarbeiten muss, die Umsatzsteuererklärung oder überhaupt die Einkommensteuererklärung macht. Also bevor man das Handy anschaltet oder den Computer aufklappt, sich fragen, wer in meinem Umfeld hat Dank oder Lob verdient. Eine kurze Textnachricht per WhatsApp oder per SMS oder auch per E-Mail an diese Person und ausdrücken, wofür ich dankbar bin oder was ich schätze. Also in gewisser Weise positives Feedback. Wenn wir das 21 Tage lang machen, dann entwickeln wir fast eine Sucht, weil natürlich auch die Reaktion des Gegenübers positiv ist und uns gut fühlen lässt. Also das ist auch sehr bewährte Technik. Und drittens, Stichwort Achtsamkeit, also fokussierte Aufmerksamkeit, die uns sehr hilft, rauszukommen aus negativen Gedankenspiralen. Da gibt es ja mittlerweile auch viele Online-Apps, Headspace beispielsweise oder Seven Mind, mit denen man lernt, Mindfulness, Achtsamkeit innerhalb von wenigen Tagen, dass man wenige Minuten Meditation betreibt oder wem das zu fremd erscheint, 10 Minuten lang bewusst draußen spazieren zu gehen, wahrzunehmen, was man hört, was man sieht, was man riecht, um einfach das Gehirn auf das Hier und Jetzt zu schärfen. Auch das bringt viele positive Gefühle.
Das klingt machbar. Vielen Dank, Frau Humberg. Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch und ein glückliches neues Jahr sozusagen.
Das wünsche ich Ihnen auch. Alles Gute fürs neue Jahr.
Das war er, unser letzter Tauchgang 2020. Ich hoffe, Sie konnten etwas für sich mitnehmen. Wenn Sie noch mehr Tauchgänge hören wollen, schauen Sie auf unsere Webseite cnv-medien.de, bei Spotify, Podigee und überall dort, wo es Podcasts gibt, gerne vorbei. Ihnen allen einen guten Rutsch und ein gesundes neues Jahr. Machen Sie es gut.
Auf Tauchgang, der cnv-Podcast aus Cuxhaven. Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.